Okay. Hallo allerseits zum Postgres-Teil des so Datenbank-Tracks hier im Hörsaal heute. Mein Name ist Michael Bank. Ich bin inzwischen technischer Leiter Postgres bei inzwischen der NetApp Deutschland GmbH. Angefangen habe ich bei Credativ. Credativ war oder ist ein herstellerunabhängiges Open-Source-Service- und Consulting-Unternehmen im großen Fokus auf Debian Postgres. Wir wurden inzwischen in die NetApp einverleibt, sage ich mal, und machen da weiterhin Open Source Consulting und Support. Und ich bin eben im Postgres-Team da zugange und will heute ein bisschen über das aktuelle und das kommende Postgres-Release erzählen. Vielleicht mal kurz. Der Talk hier ist sozusagen die Neuigkeiten im Postgres. Es geht nicht um Postgres-Updates, also wer unbedingt wissen will, wie man Postgres upgradet, können wir gerne danach noch irgendwie beim Social Event drüber reden. Aber da geht es nicht drum. Ist mir erst heute Morgen so ein bisschen aufgefallen, dass das vielleicht ein bisschen unklar ist, wenn man nicht den Abstract gelesen hat oder den Untertitel. Sondern es geht eben darum, was gibt es Neues im Postgres. Das wollte ich einfach mal so hier in der Reihe. Es sind ja wahrscheinlich nicht alles die allergrößten Postgres-Spezialisten. Wer benutzt denn Postgres so? Immerhin die meisten. Sehr gut. Schön. Freut mich. Gut. Trotzdem vielleicht zunächst nochmal 2-3 Folien Postgres im Allgemeinen. Was ist es? Wo kommt es her? Wo geht's hin? Postgres selber hat als Tagline The World's Most Advanced Open Source Relational Database. Most Advanced, vielleicht nicht die Most Used oder was auch immer. Das behaupten sie zumindest. Da kann man sich natürlich drüber streiten. Es ist als erweiterbares objektrelationales Datenbanksystem entwickelt worden in den 80ern in Berkeley und wurde dann Mitte der 90er open sourced und seitdem eigentlich sehr erfolgreich in der Open Source Community oder als Open Source Projekt weiterentwickelt. Das ist so eine von den Leuchtturmprojekten eigentlich, was Open Source angeht und insbesondere halt auch, wie man Open Source richtig macht, so zusammen mit Linux und anderen. Insbesondere wichtig, es ist herstellerunabhängig. Ja, man kann kommerziellen Support von vielen bekommen. Es gibt keine eine Firma, der Postgres gehört oder die zu über 60-70% mit Postgres in Verbindung steht. Es gibt natürlich einige größere Firmen, die da auch viel reinstecken, aber eben keine eine Firma, der es gehört. Insbesondere auch, es gibt keine Copyright Assignments, es ist kein Open Core, es gibt keine Duallizenzierung. Das hier ist im Endeffekt dieser eine Satz, die Postgres-Lizenz ist, die Leute dachten jahrelang, das ist eigentlich nur die BSD-Lizenz, dann sind irgendwie zwei Wörter anders. Im Endeffekt ist es sowas wie BSD oder MIT. Man darf damit machen, was man will. Das kommt eben auch aus Berkeley und das ist auch von den Postgres-Entwicklern durchaus nicht nur geduldet, sondern auch erwünscht. Also die haben jetzt überhaupt kein Problem damit, wenn jemand Postgres nimmt und damit coole Projekte oder Produkte baut und Geld macht. Es gibt so eine Postgres Global Development Group als losen Zusammenhang. Es gibt keine wirkliche Trade Federation oder irgendeine sonstige Firma, der irgendwie die Holding oder die Assets gehören. Es gibt irgendwie so ein Trademark, gehören einer Postgres-Gruppe oder sowas, aber eigentlich keine weiteren wirklichen legalen Entities oder Legal Entities. Inzwischen ungefähr 30 Committer und die Entwicklungs-Community ist deutlich größer. So. Ein paar hundert Leute wahrscheinlich. Es gibt aufgrund dieser BSD-Lizenz eben auch sehr viele auch proprietäre Forks. Das sind jetzt nur ein paar, wobei bei einigen, also Aurora teilweise vielleicht wird nicht mehr als Fork genommen. Interessant hier, die drei Timescale, Citus und Pipeline sind inzwischen keine Forks mehr, sondern nur noch Erweiterungen. Also da sieht man, dass Postgres sehr, sehr erweiterbar ist. Es wird auch immer erweiterbarer. Inzwischen kann man ganze Storage Engines oder Indexgruppen und so weiter für Postgres entwickeln, ohne dass man den Postgres-Quellcode des Servers selber anfassen muss. Das war am Anfang bei Timescale und Citus und so der Fall. Und Erweiterbarkeit hat sich verbessert und inzwischen sind das nur noch Erweiterungen, die man halt einfach reinladen kann, aber Postgres selber nicht verändern muss. Genau. Es ist immer mehr im Kommen, sage ich mal. Das ist so ein, nicht besonders akademisch genanntes DB Engines Ranking. Da sieht man aber, die drei großen, Oracle, MySQL, SQL Server, die waren immer ganz hier oben. Das ist logarithmisch. Und aber Postgres, die orange Linie, ist so immer stetig am Wachsen und wird vielleicht in ein paar Jahren dann wenigstens SQL Server mal überholt haben. Es war auch immer mal Jahre oder viermal schon DB Engine des Jahres. Also es ist die letzten Jahre immer mehr im Kommen, es wird immer populärer. Es ist auch so, dass gerade in der Startup-Szene und so immer mehr Jobs oder generell Sachen für Postgres gesucht werden. Das ist so ein Hacker News Hiring Trends. Das ist natürlich dann immer sehr, wie gesagt, Startup-Szene basiert. Aber da sieht man, dass eigentlich in den letzten Jahren Postgres immer so das war, was am meisten in diesen Hiring Trends drin vorkam. Wie die das genau jetzt in der Methodologie machen, kann ich auch nicht sagen. Und der letzte Punkt, den ich hierzu noch sagen will, ist, dass das sogenannte Wire-Protokoll, also das Protokoll zwischen Client und Server, auch immer mehr Verwendung hat. Also nicht nur Postgres, sondern immer mehr andere Produkte, auch kommerzielle Produkte wie Cloud Spanner, CockroachDB. Ich war jetzt gerade diese Woche in den Nachrichten, die jetzt nicht mehr Open Source sind sozusagen. Yugabyte, AlloyDB benutzen alle das Postgres Wire-Protokoll und damit kann man mit einem beliebigen Postgres-Client oder GUI dann diese Datenbanken ansprechen und verwenden. Das heißt jetzt nicht, dass die SQL-Befehle alle 100% gleich sind. Ja, also wenn man dieses Cloud Spanner sich verbindet, dann muss man schon schauen, dass man halt nur Cloud Spanner-kompatible SQL-Befehle macht. Das ist dann ein Level drüber im Protokoll, aber das Protokoll selber, also der Datenaustausch zwischen Client und Server, hier ist die Query, gib mir mal bitte das Result, der Teil funktioniert und deswegen braucht man da kein spezielles Cloud Spanner GUI oder sowas dafür. Und schließlich gibt es auch jede Menge Cloud-Provider, die Postgres als Managed Service verwenden. Die drei großen machen das schon sehr lange und sind auch inzwischen investieren unglaublich in die Weiterentwicklung von Postgres. Microsoft hat damit tatsächlich angefangen, Leute aufzukaufen, Citus aufzukaufen, dann Leute einzustellen und Amazon hat hier sehr stark nachgeholt, sodass man jetzt eigentlich, ich hatte das in einem anderen Vortrag mal zusammengefasst, ich glaube, 50% der Committer inzwischen bei einer von diesen drei Firmen arbeiten. Und auch ein Riesenteil oder ein Drittel der Commits von den Cloud-Providern tatsächlich kommen. Also die sehr, sehr stark da investieren und gerade Microsoft. Also Google, muss ich sagen, ist da sehr stark abgeschlagen im Vergleich. Aber Microsoft und Amazon investieren da sehr stark rein. Und es gibt dann halt noch verschiedene kleinere. Instaclustr ist ein Unternehmen, was auch zu NetApp gehört, wo es auch einen Cloud-Service anbietet, den wir unterstützen. Und Tembo, Ivan sind so kleinere Anbieter, die nicht nur Postgres, aber auch andere Datenservices unterstützen. Postgres als Features, hauptsächlich dafür bekannt, dass es ziemlich stabil ist und zuverlässig. Ich will jetzt eigentlich alle einzeln diskutieren. Vielleicht transaktionale Änderungen in der Datenbankstruktur ist für viele interessant, die es sonst nicht kennen, hört man immer wieder. Die letzten drei vielleicht, ja, hohe Anzahl an Treibern für Programmiersprachen, Fremddaten-Wrapper, man kann dann transparent, wenn man den entsprechenden weiteren geladen hat, auf andere, zum Beispiel Oracle oder eine MySQL oder eine SQL Server Datenbank zugreifen, als wäre es ein Select auf eine lokale Tabelle und eben generell eine große Anzahl an Erweiterungen. Diese Erweiterungen können neue Datentypen bereitstellen, neue Indextypen bereitstellen, wie gesagt auch neue Storage Engines bereitstellen oder generell irgendwelche administrativen Sachen machen. Da gibt es inzwischen Hunderte. Das ist jetzt hier nur mal so ein Word Cloud von verschiedenen, die hier zum Beispiel in dem Fall, glaube ich, alle auch für Debian und Ubuntu zur Verfügung stehen, wenn man sie installieren will. Gut. Vielleicht dann jetzt als nächsten Einstieg kurz den Postgres Release Cycle, weil das vielleicht nicht jedem klar ist. Also Release Cycle heißt, wie oft kommt Postgres raus, wie lange wird supported, welche Major Winner Releases und so weiter gibt es. Und da zunächst der Major Release Cycle. Es ist so, dass Postgres hier für ein Open-Source-Projekt sehr, sehr geradlinig ein Major-Release pro Jahr macht, üblicherweise im September oder Oktober. Da sieht man hier, die letzten kamen alle im September oder Oktober raus, seit Version 10. Es gibt so einen zeitbasierten Code-Freeze im Q1, so im April, oder Ende zwischen Q1 und Q2, sagen wir mal, März, April. Und dann werden halt nur noch Bugfixes gemacht und aus irgendwelchen Gründen dauert es halt dann immer bis September oder Oktober, Beta 1, Beta 2, Beta 3, Release Candidate, bis dann eine neue Major-Version rauskommt. Und aktuell ist die Version 16, die am 14. September 2023 rauskam, das aktuelle Release. Und nächsten Monat oder übernächsten Monat wird dann vermutlich die Version 17 rauskommen, die aktuell auf dem Stand Beta 3 ist. Genau, es gibt also, der wird dann schon in gewisser Weise vorher gesagt, okay, wir releasen das dann, aber es gibt keinen festen, ein Jahr vorher weiß man genau, wann Version 17 rauskommt, sondern eben, wenn es keine großen Bugs mehr gibt. Und dann für ein Open-Source-Projekt schon sehr beeindruckend, finde ich, 5 Jahre Support von der Community pro Release. Ja, und dann gibt es danach dann noch ein finales Minor-Release. Das heißt, kann man sich jetzt auch schon ausdenken, wenn man jetzt die Version 15 zum Beispiel installiert, dass halt dann am 11. November 27 das letzte Minor-Release rauskommt. Beziehungsweise kann man daran sehen, dass jetzt die Version 11 letztes Jahr End-of-Life wurde und die Version 12 wird dieses Jahr End-of-Life sein. Und dann kann man dementsprechend dann vorausplanen, wann man eben seinen Postgres mal updaten sollte. Neben den Major-Releases gibt es auch Minor- oder Maintenance-Releases. Die sind, wie gesagt, 5 Jahre lang supported. Man nennt das auch Backbranches. Und die sind jedes Vierteljahr, also alle 3 Monate, immer am 2. Donnerstag des 2. Monats eines Quartals. Kann man auch im Kalender nachschauen. Ich finde es komisch, dass es bei Developer Roadmap steht, aber gut, wie dem auch sei, damit die Entwickler halt wissen, wann sie das Minor-Release rausbringen sollen. Aber da sind die Daten für die nächsten. Aber wie gesagt, das ist immer am 2. Donnerstag im 2. Monat eines Quartals. Da werden dann kumulativ nur Bugfixes gemacht. Ja, also Version 14 ist stabil, da kommen keine neuen Features rein, da kommen keine Features raus. Es werden nur Bugfixes gemacht oder halt Sicherheitslücken, auch Bugfixes im Endeffekt, sind behoben. Also es gibt da nicht so, wie vielleicht wer eben den Vortrag von MySQL hatte, dass es dann irgendwie Long-Term gibt und Innovation Release oder so, sondern jedes Major Release ist stabil, es gibt keine Features dazu, nur Bugfixes. Im Notfall vielleicht auch außerordentliche, das ist jetzt in den letzten 5 Jahren zweimal vorgekommen. 2018 gab es mal ein Sicherheitsupdate, wo der Sicherheitsforscher eben nicht warten wollte. Üblicherweise werden die Sicherheitsupdates halt direkt vor dem Release erst eingepflegt und dann damit dann distributiert. Und der hat gesagt, nö, ich will jetzt nicht nochmal 2 Monate warten, ihr macht das jetzt bitte bis keine Ahnung, in 2 Wochen. Und dann mussten sie halt out of band eins rausbringen. Und 14.4 hatte halt eine Regression und da wurde dann auch eins vor 2 Jahren rausgebracht. Aber ansonsten ist das immer an den entsprechenden Tagen. Und es gibt Distributionspakete für alle supporteten Versionen, für verschiedene Architekturen vom Postgres-Projekt, sowohl für Red Hat als auch CentOS oder halt Alma Linux oder Rocky und SUSE beziehungsweise Debian und Ubuntu unter diesen Versionen. So, das mal als kurzer Einwand. Wie gesagt, wer Fragen hat, kann gerne kurz dazwischen fragen oder halt am Ende, wie es euch besser passt. Ich habe gesagt, ich würde gerne über 16 und 17 reden. Ich wollte aber zumindest für 15 ganz kurz sagen, welche Breaking Changes es gab, falls das noch einem vielleicht nicht ganz so klar ist, weil es war da ein paar. Gut Support für Postgres Version 9.2 und früher wurde entfernt von pgdump und psql. Also wenn man eine super alte Version hat, vor 9.2, dann kann man nicht direkt auf 15 updaten, sondern man muss halt erst auf 14 updaten. Bitte diese dann aber auch wirklich bald mal updaten. Eine größere Änderung ist, das Public-Schema hat jetzt keine Create-Rechte mehr. Das war so eine Sonderheit von Postgres. Also Postgres ist so, wenn man sich mit einer Datenbank verbindet, dann gibt es immer ein sogenanntes Public-Schema. Und wenn man einfach Create-Table macht, dann wird der standardmäßig im Public-Schema angelegt und jeder, der sich verbinden durfte, durfte da auch Objekte anlegen. Das war so, wurde jetzt aber mit 15 beendet. Geht jetzt nicht mehr, jetzt muss man explizit dem Benutzer diese Berechtigung geben. Ja, das war sozusagen Behavior Change. Und der exklusive, also dieses PG Stop Backup wurde entfernt. Das ist so ein bisschen kontrovers meiner Meinung, weil es war so, es gab dann exklusiven und einen nicht exklusiven Modus, das war dann irgendwie der dritte Parameter von PG Start Backup und der exklusive Modus war deprecated, aber der Default. Da muss ich sagen, da hat sich Postgres nicht mit Ruhm bekleckert. Und dann in Version 15 wurde das komplett entfernt und jetzt gibt es nur noch PG Backup Start und PG Backup Stop und das ist nur noch der nicht-exklusive Modus. Das heißt, damit funktionieren die meisten selbstgebauten physischen Backup-Skripte nicht mehr und auch einige der Third-Party-Enterprise-Backup-Leute hatten da eine Weile Probleme, das dann reinzukriegen. Das leider dazu und Python 2 Support wurde entfernt. Gut, soweit dazu. Sonst will ich da jetzt nicht groß viel sagen. Dann zu Postgres 16. Wurde, wie gesagt, released vor ungefähr einem Jahr. Aktuell ist die Version 16.4. Wie gesagt, alle 3 Monate kommt ein Point-Release raus. Meiner Meinung nach sollte man bis 16.2 oder Punkt 2, Punkt 3 warten, bis man das produktiv einsetzt, ja, weil es wird natürlich getestet und inzwischen gibt es auch echt Leute, die das wirklich gut testen und viele noch im Beta und vorher dann die Probleme finden. Aber trotzdem, ja, man kriegt halt immer erst, wenn die ersten großen Kunden mit jede Menge Corner Cases das einsetzen, dann plötzlich die Bugs. Und dementsprechend sollte man nicht unbedingt der Erste sein, der die dann, also jedenfalls meiner Meinung, der die dann findet. Man kann halt, man sollte natürlich seine Anwendung mit der neuen Version, oder ist natürlich sinnvoll, seine Anwendung mit der neuen Version zu testen, aber eben nicht unbedingt direkt in Produktion ausrollen. Was sind da die Breaking Changes? Hatten wir ja gerade vorhin die Diskussion. Es wurde bei der Rollenvergabe einiges geändert. Vor Version 16 konnte ein Nutzer, der die Create-Role-Rechte hatte, sich praktisch jede beliebige andere Nicht-Super-User-Rolle selber granten. Das war durchaus ein Problem, komme ich nachher noch ein bisschen genauer drauf. Wurde jetzt abgestellt, jetzt kann man nur noch selbst erstellte oder eben Rollen, denen man Mitglied ist, damit verwalten und anderen granten. Es wurden dann noch zwei Sachen entfernt, die jetzt nicht besonders wichtig waren, und der Windows-Port supportet jetzt nur noch Windows 10 und neuer. Was kam sonst noch für Features dazu? Die Verbindungskontrolle, also in der Host-Based Access Configuration, kann man einstellen, welcher User von welcher IP-Adresse sich auf welche Datenbank verbinden darf und mit welcher Methode. Da darf man jetzt hier Regular Expressions bei User und Datenbank, also das erste ist meines Wissens der User und das zweite ist die Datenbank, reingeben. Also da solche Sachen wie fängt mit def an, dann ist das okay. Und es gibt auch jetzt Einbinden von weiteren Dateien. Also include if exists und dann hier irgendeine Datei oder include ohne if exists, dann ist, denke ich, ein Fehler, wenn sie nicht da ist. Da können dann weitere Sachen stehen. Das mag für Konfigurationsmanagement oder so sinnvoll sein, dass man dann eben die weiteren Sachen in weitere Dateien eingibt. Noch zwei Sicherheitssachen, denke ich. Es gibt seit einiger Zeit SCRAM, Secure Challenge Response Authentication Method, als Hashing für die Passwörter, die direkt im Post gespeichert sind. Da war es so, dass ich glaube 1024 Iterationen der Standard waren, konnte man aber nicht einstellen im Postgres, das war hart kodiert. Jetzt kann man das mit Scram Iterations, wenn man will, selber einstellen, wenn man der Meinung ist, okay, das ist irgendwie zu wenig, ich möchte das jetzt noch mehr größer stellen, um da mehr Sicherheit zu bekommen. Mag hilfreich sein. Und die andere Sache, das kann sehr gut sein, wenn man Kerberos benutzt, aber ist vielleicht auch ein bisschen obskur. Man kann Kerberos Credential Delegation jetzt machen, sodass man, wenn man als irgendwie als Rolle eingeloggt ist, Kerberos Credentials hat, dann für Erweiterungen wie Postgres Foreign Data Wrapper oder DB-Link, die sich mit einer anderen Postgres-Datenbank verbinden, dann diese Credentials weitergeben kann, ohne dass man jetzt irgendwelche sonstigen Passwörter noch eingeben muss. Und schließlich gibt es eine System-User-Variable, um rauszufinden, mit welchem Nutzer sich der User beim Login verbunden hat. In dem Fall zum Beispiel Peer Postgres, also über ein Unix-Socket. Gut, das zur Verbindungskontrolle. Die Verbindungsoptionen selber haben auch noch einige weitere Optionen bekommen. Insbesondere gibt es jetzt Load Balancing auf der Ebene. Man kann als Option bei der Verbindung jetzt Load Balance Hosts angeben. Also man kann schon seit Version 10 in Postgres mehrere Hosts angeben und dann sagen, ich möchte bitte mit dem Primary verbunden sein oder ich möchte bitte mit einem Standby verbunden sein. Aber bisher ging es halt nicht zu sagen, ich möchte bitte Load Balancing machen, so von wegen beim nächsten Mal bitte mit dem anderen. Das geht jetzt mit Random. Disable wäre eben dann kein Load Balancing. Man kann auch mit der neuen Option Require Auth jetzt sagen, ich möchte unbedingt die und die Authentifizierungsmethode benutzen. Um dann zu vermeiden, dass da irgendwelche Downgrade-Probleme oder sowas gibt, kann man als Client dann sagen, so, ich möchte aber das und das haben und keinesfalls irgendwas anderes. Genauso bei SSL-Zert-Mode kann man jetzt Require sagen. Das heißt, ich will auf jeden Fall SSL-Client-Zertifizierung machen. Das war vorher wohl ein bisschen problematisch, dass man da nicht das immer sicher gehen konnte. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, den System CA-Store zu verwenden für die Zertifikate. Wenn man SSL-Root-Zert benutzt, dann wird da geschaut nach dem Root-Zertifikat. Und dieser Kerberos GSS-Delegation Apparate ist die Client-Version zu dem GSS Accept Delegation Parameter auf Serverseite, um das dann zusammen hinzukriegen. Okay, neue Features in PSQL. PSQL ist der Kommandozeilen-Client. Sehr viel hat sich nicht getan, aber man kann jetzt, das mag hilfreich sein, bei einigen Sachen, um es auszuprobieren, das erweiterte sogenannte Query-Protokoll mit Bind benutzen. Das heißt, man kann dann hier sagen $1 und dann Bind und dann hier die Variable übergeben, um irgendwas auszuprobieren, was eventuell die Anwendung so und so macht. Das konnte man vorher einfach schwierig in PSQL testen, wenn die Anwendung das so gemacht hat. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, in PSQL mit Backslash Ausrufezeichen Shell-Programme aufzurufen, halt lokal, ne, auf dem Client. Und da kann man mit Shell Error, der gibt dann True oder False zurück, beziehungsweise Shell Exit Code danach abfragen, ja, hat das funktioniert oder nicht. Mag für Skripte, wenn man sich da was baut, sehr hilfreich sein, um da eben eine Fehlerbehandlung zu machen. Neue Funktion im Vakuum. Da gab es auch einiges in Version 16. Die wichtigste meiner Meinung ist, vorher war es so, wenn man riesige große Tabellen hat und Autovakuum lief und Autovakuum läuft standardmäßig gedrosselt, dann kann es sein, dass es halt tagelang lief. Und dann war man halt vielleicht schon fast durch oder man wusste nicht so genau, wie lang. Und da war die Frage, ja, muss ich das abbrechen oder kann ich das irgendwie vielleicht schneller machen? Aber das hat halt dann einfach damit weitergemacht. Also wenn man dann selbst die Drosselungseinstellung geändert hat, hat das während des laufenden Autovakuum einer Tabelle nicht geändert. Jetzt ist es so, dass es praktisch sofort die neuen Einstellungen macht und man damit dann sagen kann, okay, so jetzt bitte so schnell wie möglich, werd mal fertig und dann geht das dann auch sofort. Ja, sowas wie hier Set Auto Vacuum Cost Delay 0 Millisekunden würde eben das Throttling dann ausschalten. Man kann außerdem jetzt den Shared Buffer Verbrauch, also vom Vakuum einstellen. Vorher war es 256 Kilobyte hardcodiert. Ab Version 16 kann man das jetzt einstellen. Version 17 hat das von 256 auf 2 Megabyte hochgesetzt, um da ein bisschen mehr Performance rauszukriegen. Es ist maximal ein Achtel der Shared Buffers oder 16 Gigabyte, wenn man das weiter nach oben machen will. Aber damit kann man dann Vakuum mehr Speicher geben, aber dann halt auch beschränken und damit das halt nicht die gesamten sonstigen Buffers kaputt macht sozusagen. Es gibt dann ein bisschen mehr Instrumentierung. Man kann auch optional nur die sogenannten Toast-Tabellen, das ist dann eine transparente Auslagerung von großen Datensätzen, sagen, ich möchte bitte nur diese ausgelagerte Tabelle Vakuum. Mag in gewissen Corner-Cases wichtig sein. Und das Vakuum-DB-Programm, dem man sagen kann, bitte mal alle Tabellen in einer Datenbank Vakuum, kann jetzt die Statistiken, also das Vakuum sammelt an Statistiken, wie viele Datenzeilen gibt es, wie viele Pages gibt es und speichert die in einem Systemkatalog. Und wenn man da sehr viele Tabellen hatte, dann konnte das einen gewissen Overhead haben. Das macht es jetzt nur noch einmal am Ende und ist damit dann auch entsprechend schneller. Also Vakuum, weiß ich nicht, sagt jemandem Vakuum nichts? Dann kann ich es gerne kurz sagen. Okay, dann ist klar, ja. Das Vakuum bei den Berechtigungen hatte ich eben schon gesagt, dass man nur noch selbst erstellte Rollen vergeben und verwalten darf. Also Create Role, es gibt mehrere Berechtigungen oder mehrere Privilegien, die eine Rolle haben kann, zum Beispiel Create DB, dass man Datenbanken anlegen darf, Super User, dass man eben alles darf und unter anderem Create Role, dass man andere Rollen oder User erstellen und auch verwalten darf. Und bisher, das war am Anfang, es war immer so ein bisschen, okay, das ist nicht so ungefährlich, aber es war lange Zeit ganz okay. Aber dann hat Postgres irgendwann angefangen, auch vordefinierte Rollen zu machen, mit der man dann Sachen machen kann, die eigentlich sonst nur Super-User machen dürfen. Und irgendwann haben sie dann auch zum Beispiel PG-Execute-Server-Program hinzugefügt, mit der man einfach als dem Postgres-User irgendwas ausführen darf. Und da sollten dann halt spätestens die Alarmglocken klingeln. Und das war halt bis der Version 15 jeder Create-Rolle möglich, in einem Standard-Postgres sich einfach das selber zu granten und dann Super-User zu werden. Das Postgres-Projekt war der Meinung, das ist kein Sicherheitsproblem, weil das ist ja dokumentiert. Ich bin anderer Meinung, aber endlich in Version 16, also es ist auch so, dass jeder Cloud-Provider das rauspatcht. Das ist eine der Sachen, die man halt sagen muss, Cloud-Provider müssen halt ein bisschen was machen. Ansonsten, diese Cloud-Provider haben eigentlich alle mehr oder weniger unmodifiziertes Postgres. Keiner hat dann da irgendwelche Super-Features drin, die anderen nicht haben, meines Wissens. Aber solche Sachen, solche Sicherheitsprobleme müssen halt rausgepatcht werden. Postgres ist halt ein Forschungsprojekt aus Berkeley gewesen. Das damals hatte halt keiner die Cloud so richtig auf dem Schirm gehabt. Jedenfalls, in Version 16 geht das jetzt nicht mehr, weil dieses PG Execute Server Program eben nicht von der Rolle ursprünglich erstellt wurde und damit kann man sie sich nicht mehr selber geben. Man muss dann explizit von einem Superuser oder so diese Rollenmitgliedschaft with admin true bekommen, dann darf man das dann selber weitergeben, wenn man will. Das ist also ein wichtiger, meiner Meinung nach wichtiger Unterschied. Dadurch, ja gut, ich denke, das werde ich dann nachher noch zeigen, oder? Moment. Ja genau, ich habe es vergessen zu sagen, damit einhergehend ist jetzt diese, wenn man /du ausgibt, dann das für Describe Users, war bisher so, dass man die ganzen Rollen kriegt und auch die Mitgliedschaft, in welche Gruppen die Rolle Mitglied ist. Und das wurde jetzt entfernt, das ist so ein bisschen verwirrend, hä? Wo ist das hin? Das sollte man vielleicht wissen, dass das jetzt mit Describe Role Groups oder was auch immer das bedeuten soll, da drin steht, plus halt noch einige weitere Sachen, unter anderem diese Admin Option. So, sorry. Genau, es gibt daneben dessen auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Zuge dessen oder unabhängig davon noch ein weiteres Privileg, das sogenannte Set-Privileg, da kann man jetzt genau einstellen, ob ein Nutzer dann mit Set-Role sich auf eine Rolle aufschalten darf oder nicht. Das ist standardmäßig true, aber man kann es halt explizit abschalten. Ja, dann kriegt man, wenn man grant test group to test with set false und danach derjenige, also man muss allerdings dann die Session User sein und wenn der das dann versucht, dann darf er sich eben dann nicht drauf machen. Das mag hilfreich sein, ist aber vielleicht auch nicht so besonders wichtig, wenn man nicht ein sehr ausgefeiltes Rollenkonzept hat, muss ich sagen. Okay, dann neue Features im Monitoring- und Statistikbereich. Einer der großen neuen Features von 16 ist die PGStat.io-Sicht, die jetzt ermöglicht, genauer zu sehen, was in den einzelnen IO-Sachen vorkommt. Das ist also kumuliert, aber man sieht das jetzt nicht pro Query oder pro Backend, sondern insgesamt für alle. Aber damit kann man halt sehen, wo geht das IO sozusagen hin. In dem Fall für Client, Backend und Relation sieht man jetzt, wie viel Read-Time, wie viel Write-Time, wie viel Extend-Time, also wie die Dateien größer wurden und so weiter. Und kann damit dann, denke ich, besser sehen, was IO-mäßig in seiner Datenbank vorgeht. Zusätzlich, die nächste Änderung ist, dass in den PGStat User Tables zum Beispiel Statistiken für einzelne Tabellen sind, wird jetzt angezeigt, wann wurde das letzte Mal die Tabelle gescannt, entweder im Sequential Scan oder mit dem Index Scan, was dann auch hilfreich ist, um eben abschätzen zu können, ja, wird die Tabelle überhaupt gebraucht oder was passiert denn da? Ja, also man sieht halt dann sonst, bisher sah man immer, wie viele Sequential Scans gab, aber man hat halt nicht gesehen, wann der letzte war. Und das mag hilfreich sein, je nachdem, ist zumindest gut, das zu haben. Okay, das soweit zu Monitoring-Statistiken. Dann als nächsten Punkt Backup und Restore. Ein größerer Unterschied jetzt ist, dass PG-Dump auch LZ4 und Z-Standard komprimieren kann. Und also defaultmäßig wäre immer gzip. Hier so mal als Beispiel für eine ungefähr 30, 60 bis 40 Megabyte große Datei. Mit gzip dauert es 3,6 Sekunden, der Dump, mit LZ4 nur 0,6. Also deutlich schneller, ja, also damit kann man schon seine Backups deutlich verbessern. Mag jetzt vielleicht in dem Fall, also ich habe jetzt nicht extra irgendwas rausgesucht, was besonders toll für LZ4 ist, das war einfach das Einzige, was ich hatte. Und mit Z-Standard ist es auch ungefähr genauso. LZ4 ist deutlich weniger komprimierend im Standard als gzip. Z-Standard ist ein bisschen besser, aber auch deutlich schneller. Und Z-Standard, wenn man es auf 8 oder so stellt, dann ist es immer noch deutlich schneller als gzip und halt auch kleiner. Also kann man damit rummachen. Also das hier ist der Komprimierungslevel, den kann man nachher nachträglich noch einstellen, wenn man will. Und dieses große Z, das ist das, was das Komprimierungsformat dann macht.
Wie groß war das Original?
Das Original unkomprimiert, meinst du da was? Weiß ich jetzt nicht, weil das... Das ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn man 0 nimmt, dann wäre das der Fall. Kann kurz schauen. Können wir kurz. Äh, Da ist es. Na gut. Boah. Nee, ich glaube, ich kann hier schlecht tippen. Sehr gut, danke. Invalid compression, expect a commission between 1 und 9. Geht nicht. Ja. Ja, dann wird es auch komprimiert. Also jetzt will ich jetzt nicht zu viel hier Zeit verlieren, aber ja. Ja, also beziehungsweise wir können andersrum, ich meine, man kann natürlich einfach schauen, wie groß ist die Datenbank. Ja, die, OMDB sind 370 Megabyte. Ja, eben. Also 370 Megabyte insgesamt, aber der Dump hat ja keine Index, das ist schwer zu sagen. Also ist egal. Also jedenfalls, Punkt ist, LZ4 deutlich schneller, aber braucht mehr. Eigentlich Z-Standard ist so das, was sinnvoll ist, finde ich. Und die Pakete, die Red Hat und Udemy und Ubuntu Pakete haben das alle mit drin. Okay, dann noch logische Replikation. Das hat sie jetzt in logischer Replikation, so, es kam in 10 rein, logische Replikation. Dann hat sie so, wurde so ein bisschen gefixt in 11 und 12, aber dann 13, 14 meiner Meinung nach kam da nicht mehr viel und 15, aber jetzt in 16 und 17 ist logische Replikation nochmal stark erweitert worden. Zum Gleichen, es gibt physische Replikation und logische Replikation. Physische Replikation ist einfach eine 1-zu-1-Bit-Kopie zwischen Primary und Standby und damit nicht hilfreich für so Sachen wie Major Upgrades oder teilweise Replikation. Das kann logische Replikation, hat allerdings dann gewisse andere Nachteile, wie dass keine DDL-Änderungen wie Create oder Alter Table repliziert werden und auch sonst keine Sachen wie Conflict Resolution und so haben. Was jetzt allerdings in Version 16 zukommt, sind sogenannte Replication Origins. Das heißt, man kann jetzt von zwei Publishern in eine Tabelle gleichzeitig replizieren. Und dann gibt es keinen so eine Endlos-Loop. Ja, also wenn man auf beiden Seiten sozusagen sich gegenseitig Publisher und Subscriber hatte, war vorher so, dass man einfach dann eine Endlos-Loop bekommen hat oder halt eine Unique Violation, je nachdem, wie man da jetzt gemacht war. Jetzt ist es so, wenn with origin none, dann wird das halt dann nicht wieder zurückrepliziert. Damit kann man sozusagen jetzt bidirektional replizieren. Allerdings weiterhin keine Conflict Resolution, keine DDL-Replizierung. Also wir reden hier nicht wirklich von Master-Master, aber es geht in die richtige Richtung. So, das ist schon ein größeres Feature. Man muss halt genau aufpassen. Man kann inzwischen auch von physischen Standbys logische Replikationen machen. Das heißt, also gut, die Publication muss auf dem Primary erstellt sein, weil da muss man halt schreiben können dafür. Aber man kann dann vom Standby replizieren, logisch, um dann auch zum Beispiel den Overhead zu verkleinern auf dem Primary. Das ist ein weitergehender Schritt. Und man kann inzwischen logische Change Sets mit Max Parallel Apply Workers per Subscription auch parallel anwenden lassen. Das war lange Zeit so, dass logische Replikation da sehr unperformant auch war. Das hat sich jetzt damit eigentlich auch stark gebessert. Ein anderer Punkt ist, dass es eine neue vordefinierte Rolle, so wie dieses PG Execute Server Program, gibt es jetzt eben PG Create Subscription, mit der man an Nicht-Super-User das Recht, eine Subscription zu erstellen, delegieren kann. Auch wieder so eine Erweiterung. Vorher muss man halt Super-User sein. Ich glaube, jetzt muss man nur noch der Datenbankbesitzer sein. Genau, das macht die Sache auch ein bisschen einfacher, um das eben delegieren zu können und eben nicht einem Nutzer, nur weil er eine Subscription erstellen will, Super-User-Rechte geben zu müssen. Und das letzte Punkt ist, logische Replikation muss halt immer wissen, welche Datenzeile da jetzt genau gemeint ist. Deswegen braucht man eigentlich einen Primärschlüssel oder irgendwas Ähnliches. Wenn man das nicht hat, dann kann man sogenanntes Replica-Identity-Full nehmen. Dann wird einfach die gesamte Datenzeile übertragen. Und um die dann jeweils auf der anderen Seite zu identifizieren, war dann vorher immer ein Sequential Scan nötig, dass er dann einmal durch die ganze Tabelle gegangen hat, dann geschaut, ey, welche ist denn das? Was natürlich super schlecht war und für logische Replikation eigentlich nicht sinnvoll war. Also das wird eigentlich nur so im DBSIM-Umfeld genannt, wo man einfach das rausschickt, aber niemand dann auf der anderen Seite erwartet, dass eine Postgres das applied, sondern halt irgendwie das anderweitig verwendet wird. Und jetzt kann Postgres selber einen Index verwenden, um das zu suchen, was die Sache dann deutlich schneller macht. Okay, noch zwei, drei andere Punkte zu Performance, Parallelisierung von Full- und Write-Joins, Aggregatfunktionen, schnelleres Bytecloading mit Copy. Ich habe es mal versucht zu testen. Ich weiß nicht, ob die Debian-Pakete einfach dann nicht optimiert sind. Ich habe jedenfalls nichts wirklich gesehen. Also kann er jetzt kein gutes Beispiel machen. Also es wird dann schon versucht, irgendwie, dass das Erweitern von Dateien jetzt irgendwie besser ist, noch mal besser. Aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen so großen Unterschied oder ich habe vielleicht das Falsche gemacht. Also ich konnte das nicht reproduzieren. Jedenfalls gibt es hier einen guten Blogpost von Citus vor ein paar Monaten, wenn die Query-Planung interessiert. Also ich habe mich jetzt hier eher so auf die Admin-Sachen eben beschränkt und nicht auf die ganzen SQL-Feature-Änderungen. Wen das interessiert, der kann das hier nachlesen, da was Query-Optimierung und so weiter angeht, insbesondere auch diese Full-Joins und so weiter Geschichten. Gibt es da noch soweit Fragen zu 16? Also, ach so, ich hab die Slides auch schon hochgeladen ins Konferenzsystem, nur falls ihr dann, könnt ihr euch da schauen, ja? Die Frage war, da steht SIMD-Support, ist das automatisch oder was dafür tun? Naja, es ist, denke ich, soweit automatisch. Also es muss natürlich reinkompiliert sein in den, ich denke mal, normalerweise ist die Configure-Option oder die Compiler-Funktion mArchNative, um das zu verwenden. Und das Problem ist, ich habe es jetzt auch nicht getestet, aber mein Stand ist ja gerade so Debian-Pakete, können halt jetzt nicht irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob SSE2 jetzt der Baseline ist für AMD64 oder eben nicht. Weiß nicht, weiß das jemand auswendig hier? Es kann dann eben gut sein, dass sie nicht rein kompiliert werden, um eben zu vermeiden, dass die Debian-Pakete müssen halt überall laufen, ne? Und wenn sie halt dann auf den Eltern nicht laufen und dann Segfault deswegen gibt, ist halt schlecht. Deswegen wird das vermutlich einem nur helfen, wenn man selber auf der eigenen Hardware das nochmal neu baut, schätze ich. Insbesondere auch, ich weiß nicht, ob Neon-Standard ist. Kann sein, dass das vielleicht bei ARM64 so ist. Habe ich jetzt nicht geschaut. Aber es, wie gesagt, diese Pakete, auch die RPM-Pakete sind, das war zum Beispiel bei der Vector-Geschichte vor einer Weile so, dass die RPM-Pakete, oder die PG-Vector, so neue fancy, kommt vielleicht am Ende nochmal dazu, für AI, die haben selber dann mArchNative in ihren Makefile drin gehabt und die RPM-Kollegen haben das nicht rausgepatcht und dann lief das halt nicht auf jedem Rechner, sondern nur auf denen, die mindestens so gut waren wie der Rechner von dem RPM-Kollegen. Ne? Dann wurde es dann irgendwann wieder zurückgesetzt oder rauskommentiert. Aber ja, das braucht man dann wahrscheinlich dafür, um es explizit anzumachen. Ich weiß nicht, oder vielleicht gibt es irgendeinen Configure-Flag, habe ich nicht geschaut. Sonst noch Fragen? Dann noch ein paar Worte zu Postgres 17. Ja, wenn nicht mehr so besonders, ich versuche zumindest die wichtigsten Sachen zu sagen. Ja? Bitte? SSE2, okay. Ja. Dann wäre ein interessanter Punkt, das mal herauszufinden, ob die Geschichten in den Debian-Paketen drin sind. Die aktuelle Version, wie gesagt, Beta 3, es wird wahrscheinlich noch einen Release-Kandidat geben. Das Hauptproblem bei der Sache ist, man kann das jetzt schon testen, ja, hier Debian-Pakete, man muss dann halt 17 hier dazu machen, also man kann eigenen Debian Sources List nehmen oder es gibt auch so ein YAML-Repo, um das mal zu testen, was ja auch sinnvoll ist. Nur man muss davon ausgehen, dass eventuell die nicht binär kompatibel ist. Ja, also die Postgres-Pakete innerhalb eines Major-Releases sind immer binär kompatibel. Ein Update ist einfach nur Einspielen der Pakete, Neustart. Aber vor dem GA ist es eben nicht so. Das kann halt sein, dass man dann Dump-Restore machen muss oder das Datenverzeichnis wegschmeißen und neu anfangen. Nur als Warnung. Aber das ist ja auch nur zum Testen und nicht für den Produktivbetrieb. Ja, ich habe jetzt mal umgeschrieben, wie viele Items im Release-Note sind. Es sind wieder 180. Beim 16 waren es, glaube ich, knapp über 200. Das sind immer so um diese Anzahl von Punkten. Die Breaking-Changes, es wurden ein paar Spalten aus der PG-Start-BG-Writer-Sicht nach PG-Start-Checkpointer verschoben. Das kann dann vielleicht im Monitoring kaputt gehen, wenn es der Prometheus-Exporter oder so dann versucht zu selecten. Also das habe ich ehrlich gesagt auch schon bei mir im Log-File gesehen. Wenn ich 17 ausprobiere, da muss halt dann gefixt werden. Die SLAU-Cache-Namen in PG-Start-LAU wurden umbenannt. Naja, AIX-Support, benutzt jemand AIX hier? Ah, okay, ja, wurde entfernt. Die IBM-Leute haben es zu spät gemerkt, jetzt versuchen sie für 18 wieder AIX-Support reinzukriegen. Bin ich mal gespannt. hat halt lange Zeit keiner sich drum gekümmert und dann wurde es entfernt und dann, ja, wird jetzt auch in 17 nicht drin sein. Okay, sonstige Features. Es gibt jetzt einen Transaction Timeout Parameter. Das heißt, es gab schon einen Statement Timeout und Idle in Transaction Timeout. Jetzt kann man für die gesamte Transaktion sagen, hey, wenn die Transaktion länger als 10 Minuten dauert, abbrechen. Ist natürlich dann schlecht, aber damit kann man ein oberes Limit setzen, weil langlaufende Transaktionen sind für die meisten Datenbanksysteme problematisch, weil eben nicht aufgeräumt werden kann. Der Speicherverbrauch von Vakuum wurde massiv verbessert. Gerade auch wenn man da eine große Instanz hat, war das immer ein Problem, weil man praktisch nie mehr als 1 Gigabyte verwenden konnte und damit auch nicht mehr als, ich glaube, es waren 15 Millionen Datenzeilen gleichzeitig aufräumen konnte. Wenn es mehr waren, musste Postgres mehrmals durch die Indexe durchgehen. Wenn man mehrere Indexe hatte, konnte das sehr, sehr lange dauern, weil der Indexaufruf ja immer nur in die andere Richtung geht und man muss halt dann den Index einmal durchscannen. Das wurde jetzt praktisch entfernt. Damit sind mehrfache Index-Scans eigentlich nicht mehr nötig. Es gibt jetzt eine neue PG-Maintain-Default-Rolle, mit der man so Sachen wie Vakuum, Analyze für alle Tabellen und nicht nur für die eigenen machen kann, delegieren kann. Es gibt eine neue Option Allow Alter System, mit dem man das abschalten kann. Alter System ist ein SQL-Befehl, mit dem man praktisch Konfigurationsparameter, die sonst in der Konfigurationsdatei geändert werden, ändern kann. Und das kann man jetzt damit abschalten. Das kam aus der Kubernetes-Ecke, die Anfrage, damit halt nicht irgendjemand Alter System irgendwas eintippt und der Kubernetes-Operator irgendwie dann überrascht ist, dass plötzlich die Konfiguration anders ist. Das kann man einschalten, wenn man will, ist natürlich defaultmäßig ausgeschaltet. Es gibt neue Event-Trigger für Re-Index und Login. Gerade für Login sollte man aufpassen mit Event-Triggern. Deswegen gibt es jetzt auch einen Konfigurationsparameter Event-Triggers-Off, um dann irgendwie wieder hinzukommen, weil wenn man den Login-Trigger kaputt hat, dann kann halt keiner sich mehr einloggen. Copy hat eine Fehlerbehandlung, also man kann sagen On-Error Ignore, und dann wird halt gesagt, okay, es gab so und so viele Fehler beim Copy, also beim Bulk-Loading. Das ist ja auch hilfreich, wenn man 2 Millionen Datenzeilen ein und eine ist halt gerade falsch und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und es gibt jetzt eine eingebaute Locale, Built-In für C und C-UTF-8, die insbesondere die Sachen dann stabil macht. Da hatte Postgres in der Vergangenheit sehr viele Probleme, dass die Locales, die Suchreihenfolgen schwierig waren, insbesondere nach Major Upgrades vom Betriebssystem. Gut, libpk, also für Entwickler von GUIs oder so, ist jetzt PQ Change Password als neue Funktion. Das, was PSQL jetzt schon hat, dass halt das Passwort geändert wird und das gehashte, das Alter Role dann mit dem gehashten Wert aufgerufen wird und damit auch potenziell im Log landet und nicht das Passwort im Klartext, das kann jetzt damit gemacht werden auch. Es gibt eine neue Wait-Event-Sicht, damit kann man joinen, um dann hier so eine Description zu bekommen, um zu wissen, was das ist, weil es vielleicht nicht ganz klar ist. In der Partitionierung können jetzt Partitionen aufgesplittet und gemerged werden. In dem Fall hier zum Beispiel PGBench wird jetzt die ersten beiden Partitionen in eine weitere Partition gemerged und dann wieder aufgesplittet. Aber exklusiver Log, während das passiert, und es wird alles neu geschrieben, also im produktiven Betrieb normalerweise eher nicht so gut geeignet. Aber wenn man das irgendwie machen will, kann man damit dann ein bisschen die Partitionieren aufsplitten. Monitoring und Statistiken. Wie gesagt, alle oder fast alle Spalten bis auf die folgenden wurden von pgstat background writer nach pgstat checkpointer geändert, weil das eigentlich checkpoint-basierte Sachen waren. Also der background writer schreibt im Hintergrund Dateien raus in das Datenverzeichnis. Der Checkpointer macht es explizit während einem Checkpoint. Das war beides bisher in dieser Background-Writer-Sicht. Das wurde jetzt aufgeteilt. Die pgstat-vacuum-progress-Sicht zeigt jetzt an, wie viele Indexe bereits durchlaufen wurden. Das mag hilfreich sein, wenn man viele Indexe hat. Kann man wissen. Es wurden ein paar neue Spalten in pgstat-Statements hinzugefügt. Und insbesondere Stat-Sins, das ist vielleicht sinnvoll. Da sieht man jetzt, wann zum ersten Mal diese Query, also pgstat-Statement ist eine kumulierte Ansicht von Query-Statistiken. Damit sieht man jetzt, wann zum ersten Mal diese Query in den Statistiken drin ist. Und es gibt Normalisierung von verschiedenen Parametern, damit das nicht jeweils verschiedene Zeilen in der pgstat-Statements-Ansicht. Gut, dann eines der Hauptfeatures von 17, was meiner Meinung nach aber ziemlich experimentelles sind inkrementelle Backups. Inkrementelle Backups bedeutet, man kann, es gibt jetzt einen sogenannten Wall Summarizer, der Transaktionslog irgendwie aufbereitet und schaut, was da genau geändert wurde und da Summaries schreibt in einem gewissen Format und dann kann sagen, wie oft oder wie lange die dann aufgehalten werden sollen. Das ist standardmäßig, glaube ich, 10 Tage. Man kann es auch runtersetzen. Und man kann dann ein normales Base Backup machen, eine Weile warten und dann ein inkrementelles machen auf Basis von einem Backup-Manifest in dem alten Vollbackup. Und dann sieht man, dass das Vollbackup hat 1,9 Gigabyte, das inkrementelle, also da lief ein PG-Bench dazwischen, 60 Sekunden ist natürlich auch nicht viel, aber der Punkt ist, da wurde schon was geändert und man hat eben dann nur die 25 Megabyte. Das heißt, das ist jetzt nicht auf Tabellenebene, sondern wirklich auf Blockebene. PG-Combine-Backup kombiniert das dann wieder zusammen zu einem vollen kombinierten Backup, das halt dann auch wieder 1,9 Gigabyte hat. Der Herr, der das geschrieben hat, Robert Haas, ist schon einer der renommiertesten Postgres-Entwickler, also Top 3, sage ich mal. Und der weiß, was er macht, aber er hat schon einiges danach fixen müssen. Die Tests waren immer so ein bisschen flaky. Also ich würde erstmal nicht empfehlen, das sofort einzusetzen, sondern sich das erstmal anzuschauen und auch vielleicht warten, ob da weiteres Tooling drumherum dann erfolgt. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Feature, was dann PG-Base-Backup also in 15 kam dann auch serverseitige Komprimierung und so weiter dazu, auch mit Z-Standard und so weiter, sodass jetzt PG-Base-Backup eigentlich echt ein ganz gutes Tool ist für physische Backups. Das war lange Zeit eher so ein Ding, was man eher für ein Aufsetzen vom Standby benutzt hat, aber inzwischen jetzt eigentlich damit dann durchaus zumindest in Zukunft Verwendung bringen sollte. PG-Dump und PG-Restore kann jetzt Include- und Exclude-Listen, wenn man will. Also wenn man sehr viele Tabellen irgendwie exkluden will, kann man die über einen Filter aus einer Datei laden. Das Large Object Handling wurde verbessert. Ist jetzt vielleicht eher so ein Fringe-Ding, aber fand ich auch wichtig. Wir hatten auch Kunden, die echt Probleme hatten, weil sie sehr viele Large Objects hatten. Also das Problem ist nicht große Blobs, sondern sehr viele Blobs, weil jeder einzelne Blob ist ein Eintrag in den Table of Contents von dem Dump aufgrund der Implementierung, wie Large Objects in Postgres sind. Wenn man hier sieht, wenn man nur 100.000 Large Objects erstellt, dann hat man schon ein Table of Contents, was 94 Megabyte groß ist, also nur das Inhaltsverzeichnis. Ich habe jetzt nicht wie viele Zeilen, aber halt eben 100.000 Zeilen mindestens, wahrscheinlich 200.000, weil es ist ja auch egal, 100.000 Zeilen, wie dem auch sei. In Version 17 wurden die jetzt irgendwie sinnvollerweise zusammengefasst und jetzt sind es nur noch 3,4. Und man braucht auch deutlich weniger Speicher dafür. Also das hat sich hier verbessert. Und man kann dann auch im Directory-Format, also das ist das Directory-Format, was hier verwendet wird, mit Sync-Method, Sync.fs jetzt deutlich schneller diese vielen Dateien synken. Das heißt, da sind auch dann 100.000 Dateien in dem Verzeichnis drin und das hat, wie man hier sieht, 3 Minuten 50 gedauert, um das zu dumpen und wenn man jetzt SyncFS benutzt, dauert es dann noch 30 Sekunden. Also schon ein sehr großer Unterschied. Also das heißt, fast 80% der Zeit ging nur auf das Sync der Dateien nach dem Dump drauf zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Corner Case. Die meisten haben halt nicht 100.000 Tabellen oder 100.000 Large Objects. Wenn man nur 5 Tabellen hat, dann interessiert das nicht. Aber das ist was in dem Fall zumindest die Performance erhöht.
Also ich habe tatsächlich Supermärkte und Co. 70.000 Kaffee und Minute. Da ist Large Object, dann sprechen wir auch von 100 Gigabyte. Das ist sehr schnell erreicht.
Die meisten benutzen keine Large Objects mehr inzwischen, aber okay. Legacy kann natürlich weiterhin sein. Gut. Logische Replikation. Es gibt auch da weitere Erweiterungen. Die wichtigste operativ, es ist jetzt sehr viel einfacher, logische Replikation zu verwenden. Vorher war das so, wenn man Upgrade gemacht hat oder wenn man Failover gemacht hat, wenn man irgendwie ein physisches Standbys hatte und dann war logische Replikation danach immer kaputt. Jetzt kann es nach dem Failover fortgeführt werden. Es gibt sogenannte Synchronisationen von den sogenannten Replikationsslots, die dafür verwendet werden. Die dann auch konfigurieren kann und auch PG-Upgrade migriert jetzt die Subscriptions gleich mit, sodass man die nicht wieder neu anlegen muss. Das hat da das Handling deutlich verbessert und es gibt zusätzlich jetzt ein PG-Create-Subscriber-Programm, mit dem man einen physischen Standby zu einem logischen Replika umwandeln kann. Das Problem, wenn man große Daten hat und dann logische, also gerade für Major-Versionen, einfach ein logisches Replika machen wollte, hat das immer sehr, sehr lange gedauert, die initial zu synken. Jetzt kann man einfach aus dem Backup oder wie auch immer einen physischen Standby nehmen, den zum logischen Replika machen, upgraden, fertig. Das macht die Sache sehr schneller. Schließlich können auch Hash-Indexe jetzt für diese Replika-Identity-Full verwendet werden, wenn man will. Und Streaming und Vector.io, API für Sequential Scans. Für Sequential Scans habe ich jetzt nicht wirklich was gesehen, aber Analyze ist tatsächlich 20% schneller. Analyze macht so ein Sampling von Blöcken und damit weiß es vorher schon, wann welche Blöcke als nächstes kommen und macht dann Prefetching. Das ist damit jetzt 20% schneller, also schön. Und die sogenannten Simple Least Recently Used Caches für die Transaktionslogs und Multitransaktionen und was weiß ich was, das war immer oft bei großen Datenbanken, die viel unter Last waren, Contention-Problemen, Locking-Probleme gab es da oft. Das wurde jetzt stark verbessert. Da gibt es jetzt verschiedene Banks und die haben jetzt ihr eigenes Locking und nicht mehr nur pro eigenem Ding. Außerdem kann man die Größen jetzt konfigurieren. Das war vorher nicht der Fall. Die waren hardcodiert. Da kann man jetzt damit spielen und dementsprechend möglicherweise machen. Und ja, Brin-Indexe können jetzt parallel created werden. Somit, das wäre es für 17. Gibt es dazu noch Fragen? Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Dann ein Wort noch zu 18 oder danach. Nächstes Jahr kommt es wahrscheinlich raus. Es ist gerade in der Entwicklung. Es gibt jetzt 1 von 5 Commit-Fests, die fertig waren. Bisher keine wirklich grundlegenden Änderungen. Meistens werden die großen Änderungen halt erst am Ende dann committed. Aber was möglich ist DDL-Sequenz, also DDL-Replizierung und auch die Replikation von Sequenzen, was bisher, also Sequenzen waren schon 2-mal committed und wurde reverted. Das ist halt einfach schwierig. Ja, Postgres sagt dann immer, wenn es nicht perfekt ist, dann nehmen wir es raus. Das ist möglich und auch Conflict Resolution ist aktuell im Design, gibt es Patches. Kann gut sein, dass also logische Applikation dann in 18 nochmal deutlich besser ist und dann wirklich für die meisten Anwendungsfälle auch nutzbar ist. Import-Export von Statistiken war auch fast fertig für 17, wurde gebounced. Das wird vermutlich kommen. Das heißt, das Problem war, dass die Statistiken, also welche Tabellen wie aufgebaut sind, muss Postgres wissen, um Abfragen sinnvoll machen zu können. Das ist nach einem Major-Upgrade immer weg gewesen. Man musste neu das analysieren. Das wird jetzt über ein Serialisierungsformat dann vermutlich auch über ein Major-Upgrade hinweg gehen. Und es gibt Patches für SQL Property Graph Queries. Mal sehen, ob die rein sind. Long-Term, vermutlich nicht bis 18. 64-Bit-Transaktions-IDs, ja, das große Problem in Postgres ist dieser sogenannte Wraparound. Nach 2 Milliarden Transaktionen muss Postgres freezen. Das versucht man mit diesem 64-Bit-Raum wegzukriegen. Da ist natürlich schwierig, einen Migrationspfad zu kriegen. Multithreading, also Postgres ist prozessbasiert. Da gibt es jetzt die ersten Patches, die so ein bisschen die globalen Variablen aufräumen als Forwarding. Also da wird vielleicht innerhalb der nächsten paar Releases immer mehr passieren, sodass man irgendwann doch vielleicht nach Multithreading kommt. Direct.io, dieses Vector.io hier ist schon so, kommt da draus, Streaming Vector.io. Direct.io wird auch über die nächsten Releases immer mehr wahrscheinlich dann implementiert werden. Und Transparent Data Encryption wird auch schon seit vielen Jahren diskutiert. Es gibt Patches, aber es ist halt auch kompliziert. Leider ist da momentan gerade für 17 jetzt nicht mehr wirklich viel passiert in dem Release-Cycle. Mal sehen, ob da weiter irgendwas passiert. Ich habe jetzt noch ein paar neue Erweiterungen, aber das würde ich einfach, könnt ihr euch selber anschauen. Ich denke, wir sind jetzt, die Slides sind da. Ich würde lieber noch, falls noch irgendwelche Fragen sind, die beantworten. Ja, ja. War was? SIMD drin. Okay, also als Kommentar, die Postgres 16 Pakete von Debian haben SIMD. Danke.